Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Der Verkehr rollt. Seit dem 2 am Nachmittag ist die Autobahn durchs Knonauer Amt offen. Die Räuber gehen um. Im Kanton Zürich häufen sich Überfälle auf Tankstellen. Die Kosten steigen. Zürcher Pflegepatientinnen und Patienten sollen mehr zahlen. Und ein wichtiger Zufluchtsort wird 15, das Mädchenhaus in Zürich. Ein Gespräch mit der Co-Leiterin. Das Wetter morgen zuerst Nebel, dann Sonne und am Schluss Regen. Höchsttemperaturen bei 13 Grad. Am Mikrofon Oliver Futter. Autobahn frei im Knonauer Amt. Fast 50 Jahre nach den ersten Planungsarbeiten und nach fast 8 Jahren Bauzeit ist das Teilstück von der Autobahn A4 heute Nachmittag um 2 für den Verkehr freigegeben worden. Vorher hat es eine feierliche Eröffnung gegeben. Ein Haufen glattene Gäste und neugierige Zaungäste sind dabei gewesen, wo der Verkehrsminister Moritz Leuenberger, der Zürcher Baudirektor Markus Kegi und sein Zuger Amtskollege Heinz Tänler das Band durchgeschnitten haben. Auch die Vera de Ragis hat sie dabei beobachtet.
Sie hat ein bisschen geklemmt, die Schere. Sie ist auch schon eine Alte, die schon bei der Landeeröffnung vor 70 Jahren zum Einsatz gekommen ist. Es ist darum ein bisschen länger gegangen, bis die drei Politiker im Blitzlichtgewitter das Band durchgehauen und die Autobahn offiziell eröffnet haben. Eine Autobahn, die eine lange und bewegte Planungs- und Baugeschichte hinter sich hat, die jetzt aber dafür die nachhaltigste Autobahn von allen Zeiten geworden ist, wie es der Bundesrat Moritz Leuenberger in seiner Eröffnungsrede formuliert hat.
Die Hälfte der Strecke verläuft unter dem Boden. Es gibt allein im Knonauer Amt 3,5 Kilometer Schallschutzwände und 2,5 Kilometer Erdwelle. Und dank dieser Maßnahmen sind die Anwohner wirkungsvoll vor Abgasen und Lärm geschützt. Die Tunnel gehören zu den sichersten der Welt. Und die neue Autobahn ist auch in ökologischer Hinsicht ein Musterbeispiel nachhaltigen Straßenbaus geworden.
Der nachhaltige Straßenbau hat allerdings auch seinen Preis gehabt.
Für die gesamte Westumfahrung wurden 4 Milliarden Franken ausgegeben. Das macht pro Zentimeter 1500 Franken. Auch in dieser Beziehung sind gewiss neue Maßstäbe gesetzt worden.
Die neue A4 muss einen Haufen Verkehr schlucken. Um die 50'000 Autos pro Tag. Verkehr, der sich früher durch die Dörfer im Knonauer Amt gezwängt hat. Das aber sei jetzt Geschichte, hat der Zürcher Baudirektor Markus Kegi versprochen.
Die meisten Ortschaften im Säuliamt profitieren und die flankierenden Massnahmen helfen mit, dass der Verkehr dann auch wirklich über die Autobahn und nicht mehr in die Dörfer reinfahren tut.
Einer von den vielen Automobilisten, der bis jetzt immer in die Dörfer reingefahren ist, ist der Peter Notter aus dem nidwaldischen Beckenried. Der Rentner kann jetzt allen erzählen, dass er der Erste war, der auf die neue Autobahn durfte. Die Polizei hat ihn und eine Handvoll weitere Autofahrer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Der Peter Notter ist vom Bundesrat Leuenberger persönlich begrüßt worden und hat Blumen bekommen. Und er hat Fahrt genossen.
Es war ein gutes Gefühl. Ich fahre jede Woche einmal da hin und her. Und ich muss sagen, ich bin froh für die Dörfer, dass der Verkehr jetzt mal wegkommt von den Dörfern. Oder? Und es ist auch eine sehr schöne Autobahn, muss ich sagen. Sieht gut aus. So das erste Mal drüber reinfahrt.
Die Jungfernfahrt schon länger hinter sich hat Markus Kegi. Als Zürcher Baudirektor hat er die A4 sozusagen von Amtes wegen getestet. Und sein Erlebnisbericht ist ein bisschen nüchterner.
Ja, ist wie die andere Strasse auch.
Der Markus Kegi im Bericht von der Vera de Ragis. Die Eröffnung der A4 durch das Knonauer Amt ist am Sonntagabend noch mal ein Thema bei uns.
Der Regionalschau-Wochengast, diesen Sonntag ist es der Peter Sandhofer, Gemeindepräsident von Obfelden. Heute ist die Eröffnung der Autobahn A4 durch das Knonauer Amt und Obfelden gehört zu den Gemeinden, die jetzt dann mehr Verkehr haben. Freut er sich trotzdem über die Eröffnung oder ärgert er sich? Was bedeutet der Zusatzverkehr für seine Gemeinde? Und was macht er, dass Obfelden trotz allem nicht total im Verkehr versinkt? Wir fragen, der Peter Sandhofer gibt Antworten am Sonntagabend um 17:30 im Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DRS 1.
Schon wieder hat es einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Tankstellenshop gegeben, das mal zu Schlieren. Dort hat heute Morgen um 17:30 einen bewaffneten Mann die Verkäuferin mit einer Pistole bedroht. Mit 1'000 Franken und etwa 30 Millionen los ist er dann geflüchtet. Ähnliche Überfälle hat es diese Woche schon an anderen Orten im Kanton Zürich gegeben. Die Polizei ermittelt darum, ob ein Zusammenhang besteht. Roger Steinemann.
Überfälle zu Dietikon, Volkerzwil, Witzikon, Uster und jetzt zu Schlieren. Jeden Tag hat es mindestens einen bewaffneten Raubüberfall in der Region gegeben. Meistens auf einen Tankstellenshop. Es ist gerade häufig, wo auch Martin Sorg von der Kantonspolizei Zürich auffällt.
Ob ein Zusammenhang besteht zwischen den zahlreichen Tankstellen-Überfällen, die wir jetzt verzeichnen müssen, das können wir noch nicht letztlich sagen. Es ist aber so, dass wir das abklären, einerseits über Tätersignalement, andererseits auch über Spuren, die wir sichern.
Es kann sein, dass ein Zusammenhang besteht, muss aber nicht. Nur zwei Fälle, der vom Montag zu Dietikon und der von heute am Morgen zu Schlieren, sind praktisch deckungsgleich. Überfall am Morgen früh um die 6 Uhr, Pistolen als Drohmittel, Bargeld und Lösli als Beute und ein Fluchtauto, das man kurz darauf entdeckt. Die anderen drei Raubüberfälle haben am Abend bzw. späten Abend stattgefunden. Und im einen Fall war nicht eine Pistole, sondern ein Messer im Spiel gewesen. Ein Unterschied, der für eine andere Täterschaft sprechen würde. Normalerweise gehen Räuber nämlich immer nach der gleichen Methode vor. Der Martin Sorg glaubt darum auch eher, dass die aktuelle Serie mit der Jahreszeit zu tun hat. Generell gäbe es jetzt mehr Dämmerungseinbrüche und Überfälle. Das gilt ja auch für Tankstellen-Shops. Und das, obwohl die Tankstellen ja in der Regel hell ausgeleuchtet sind, weil man die normalerweise nicht entgegenkommt.
Licht schreckt ab, aber so ein Überfall dauert erfahrungsgemäss eine halbe Minute, eine Minute höchstens. Und sobald ein Täter natürlich 30, 50 Meter von der Tankstelle weg ist, ist er in der Dunkelheit und fühlt sich dann auch wieder sicher.
Die Polizei sucht bei sämtlichen Überfällen von dieser Woche noch Zeugen.
In einem Keller in Zürich-Oerlikon ist ein Leich entdeckt worden. Es handelt sich um einen Mann mit Stichverletzungen. Die Stadtpolizei Zürich geht darum von einem Tötungsdelikt aus. Kurz vor 11 Uhr am Morgen hat der Hausverwalter von dieser Liegenschaft am Boden verdächtige Blutspuren gefunden und die Polizei alarmiert. Nach einer kurzen Suche hat die den Toten gefunden. Seine Identität und die Umstände von dieser Tat sind noch nicht klar. Am Halloweenabend ist in Zürich-Seebach ein Mann mit einem Baseballschläger abgeschlagen worden. Der 45-Jährige hat kurz vor dem 9 Uhr drei Vermummte, vermutlich Jugendliche, zur Rede stellen, weil sie rohe Eier auf sein Einfamilienhaus gerührt haben. Plötzlich ist einer von diesen drei auf ihn losgegangen und hat ihm einen Baseballschläger gegen den Kopf gehauen. Der Mann ist mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht worden und hat erst jetzt, also fast zwei Wochen später, können befragt werden. Die Stadtpolizei Zürich fahndet nach den drei Tätern. Sie haben dunkle Kleider und Kapuzen gehabt, mindestens eine auch eine weisse Gesichtsmaske mit schwarzen Augen und Maulöffnung, so wie im Hollywood-Film Scream oder ähnlich wie auf dem Edward Munch sein Bild «Der Schrei». Rechtzeitig aufs Weihnachtsgeschäft geht in der Zürcher City das Parkhaus Silgä wieder auf. Heute in einer Woche stehen die 200 Parkplätze der Autofahrerinnen und Autofahrer wieder zur Verfügung. Das Parkhaus Silgä ist im September vor einem Jahr aus Sicherheitsgründen geschlossen worden, wegen Einsturzgefahr. Unterdessen hat die Stadt Zürich für 5 Millionen Franken saniert. Der Stadtrat von Winterthur will die zwei neue Schlittelabfahrten in die Richtplanung aufnehmen. Die eine wäre die Schlittelwiese am Osthang vom Brühlberg, wo heute schon viel geschlittelt wird. Die andere wäre eine 1,2 Kilometer lange Abfahrt vom Eschenbergturm zum Waldheim. Neu in Richtplan kommen soll eine direkte Buslinie von Neuhegi über den Bahnhof Grütze ins Stadtzentrum. Die und andere Anpassungen vom Richt- und Nutzungsplan der Stadt Winterthur liegen für Einwendungen bis am 25. Januar beim Baupolizeiamt auf. Über die vorgeschlagenen Änderungen und über die Einwendungen aus der Bevölkerung entscheidet dann das Winterthurer Parlament, wenn es den neuen Richtplan festlegt. Zürcher Patientinnen und Patienten müssen schon bald mehr für die Pflege zahlen. Der Regierungsrat möchte nämlich den höchstmöglichen Beitrag der Patientinnen und Patienten verlangen, was das neue Bundesgesetz für die Pflegefinanzierung erlaubt. Grund sei die schlechte finanzielle Lage des Kantons. Sabine Meyer.
Der springende Punkt des Bundesgesetzes für die Pflegefinanzierung ist die Unterscheidung von Langzeitpflege und Übergangspflege. Christoph Frank von der Gesundheitsdirektion erklärt.
In den ersten 14 Tagen, wenn der Patient aus dem Spital kommt und ins Pflegeheim eintritt oder zu Hause von der Spitex betreut wird, dann gelten die Regelungen von der Akut- und Übergangspflege. In diesen 14 Tagen muss der Patient nicht selber etwas daher zahlen.
Neu ist, ab dem 15. Tag aber kostet es.
Wenn jemand über Wochen oder Monate sogar Spitex-Leistungen bezieht, dann wird er für die Pflegeleistungen, die er dort überkommt, muss er dort einen Beitrag daher leisten. Das ist die neue Belastung in diesem Bereich.
In Franken heisst das bis zu 15 Franken pro Pflegestunde zu Hause, beispielsweise durch die Spitex, und 21,60 Franken pro Pflegetag im Heim. Das heisst, in der höchsten Pflegestufe zahlt der Patientin dann über 600 Franken mehr pro Monat. Das sind 20% der Pflegekosten, das Maximum, das der Kanton auf Patientinnen und Patienten abwälzen darf. Dass der Regierungsrat sich für die maximalen 20% entschieden hat, habe mit der schlechten finanziellen Lage vom Kanton Zürich zu tun, erklärt Christoph Frank. Und?
Das hängt auch mit der Einschätzung zusammen, dass viele Leute, die solche Leistungen beziehen, durchaus auch in der Lage sind, den Beitrag zu leisten an die Leistungen.
Zwei Argumente, die die Präsidentin der Patientenstelle, Erika Ziltener, schlichtweg nicht nachvollziehen kann.
Sicher hat es ältere Menschen, die heute mehr im Portemonnaie haben als auch schon, aber es gibt immer noch genug Leute, die schmal durch müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, der Kanton muss nicht genau dort sparen, wo man schon seit Jahren spart. Die Pflegefinanzierung sollte man schon lange regeln und sie ist immer rausgeschoben worden auf Kosten der Patientinnen und Patienten und jetzt einmal mehr.
Die 20% überschreiten ihrer Meinung nach ganz klar die Schmerzgrenze. Auch wenn die, die es nicht zahlen können, auf die Ergänzungsleistungen zählen können. Sie hätte erwartet, dass der Kanton mindestens die Hälfte von diesen Kosten übernehmen würde.
Weil ich der Meinung bin, dass da auf Kosten der Patientinnen und Patienten, der älteren Menschen in der Langzeitpflege zu sparen, das steht im Kanton Zürich schlecht an.
Von Seiten der Patientenstelle kann sie sich jetzt im Rahmen der Vernehmlassung und zusammen mit anderen Interessensgruppen zu den Änderungen des Gesundheitsgesetzes äussern. Im Frühling beschäftigt sich dann der Kantonsrat damit und, falls ein Referendum ergriffen wird, haben das letzte Wort dazu dann die Zürcherinnen und Zürcher.
Der RS1 mit dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist gerade 17 von 6. Für Mädchen, die körperlich, sexuell oder seelisch misshandelt werden oder auch die ihre Familie zwangsverheiraten möchte, gibt es Zürich seit 15 Jahren einen Zufluchtsort, das Mädchenhaus. Das bietet einerseits Beratungen an, andererseits ist es aber auch ein geheimer Ort, wo die Betroffenen für eine gewisse Zeit wohnen können. Jedes Jahr sind das etwa 50 Mädchen und junge Frauen. 15 Jahre Mädchenhaus. Ich habe die Co-Leiterin Karin Eberhardt gefragt, ob heute andere Mädchen und junge Frauen bei ihrem Schutz und Hilfe suchen als vor 15 Jahren.
Also gross hat sich das Klientel nicht geändert. Vielleicht gibt es vermehrt Migrantinnen, die das Mädchenhaus aufsuchen. Ich denke, das Mädchenhaus hat sich in diesen 15 Jahren auch ein bisschen etabliert. Also das heisst, es ist bekannter geworden, auch in der ganzen Schweiz. Wir sind ja das einzige Mädchenhaus in der gesamten Schweiz. Wir haben Mädchen wirklich von der gesamten Schweiz, also schon meistens aus dem Kanton Zürich und den umliegenden Kantonen. Was sich vielleicht verändert hat von der Thematik her, dass mehr Mädchen, junge Frauen mit dem Thema Zwangsheirat zu uns kommen. Das ist etwas, ein Thema, das halt auch aktueller geworden ist, bekannter geworden ist. Und durch das Thema ist halt häufig auch wirklich bei den Migrantinnen aktuell und durch das wahrscheinlich eben auch vermehrt Migrantinnen.
Spielt auch sonst der Migrationshintergrund eine Rolle? Also Mädchen, die zum Beispiel, wenn sie in die Pubertät kommen, nicht mehr dürfen Kontakt zu anderen jugendlichen Buben haben?
Genau, das ist sicher auch. Wir haben viele Mädchen, eben, wenn sie in die Pubertät kommen, haben wir vielleicht 15, 16, die dann eben einen Freund haben, die es nicht dürfen von zu Hause aus, die dann sehr stark kontrolliert werden zu Hause und durch das vielleicht dann auch Schläge bekommen, Gewalt erfahren in der Familie und du das dann vielleicht wirklich auch nicht mehr aushalten und dann abhauen von zu Hause und ins Mädchenhaus kommen.
Den Mädchen, die sich an sie wenden, Karin Eberhardt, bietet sie einerseits Beratung an, andererseits auch Unterkunft. Zuerst mal zur Beratung. Also was sind das für Fälle, die sich mit Beratung lösen?
Ja, also wir sind eben seit 1996 sind wir eine anerkannte Opferhilfeberatungsstelle. Das heisst, wir sind im 24-Stunden-Betrieb, wir bieten einerseits 24 Stunden lang Tag und Nacht telefonische Beratung an und dann aber auch ambulante Beratungen. in unseren Büroräumlichkeiten. Telefonische Beratung, das ist, also eben das Mädchen, wenn auch das Mädchen will zu uns kommen, sie muss zuerst bei uns anrufen, dann schauen wir telefonisch zuerst, ist das eine Möglichkeit, ins Mädchen auszukommen für das Mädchen, oder eben wäre es vielleicht möglich, auch nur eine ambulante Beratung zu machen und ihr so weiter zu helfen, sie vielleicht auch für andere Stellen, sie an andere Stellen zu verweisen. Oder eben, finden wir dann gerade am Telefon miteinander, doch, es wäre wichtig, sie würde ins Mädchenhaus kommen.
Sind das meistens die Betroffenen selber, die sich melden, die Mädchen und jungen Frauen, oder sind das auch Lehrerinnen, Freundinnen, die bei ihnen anrufen, mhm, oder vielleicht auch Verwandte?
Ja, es sind natürlich häufig wirklich auch Bezugspersonen, die zuerst bei uns anrufen, die mal fragen, was haben die für ein Angebot, und sagen, wir kennen das Mädchen, das ist so und so Gewalt erlebt zu Hause. Eben, das sind einerseits Sozialdienste, Sozialzentren, dann auch Schulen, Lehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen, vielleicht eben auch Freundinnen. Oder zum Teil auch Eltern von vielleicht einem Kind, das erzählt von seiner Freundin, die Probleme hat zu Hause. Und dann im zweiten Schritt läutet dann die Mädchen selber an.
Und wenn Sie sich so einen Fall angehört haben, was sind denn Gründe, wo Sie sagen, mal, das ist ein Mädchen, junge Frau, die zu uns ins Mädchenhaus kommen muss, wo der Schutz von dem geheimen Haus braucht?
Mhm. Also eben, wir schauen wirklich, dass Mädchen, junge Frauen zu uns kommen, wo die hei Gewalt, also meistens in der eigenen Familie Gewalt erlebt haben, sind das, sagt das physische, psychische und oder sexuelle Gewalt. Und zum Teil sind die Mädchen wirklich auch bedroht. Die brauchen Schutz von der eigenen Familie. Und durch das, wir haben ja auch eine anonyme Adresse, wir haben eine geheime Adresse, dann schauen wir, ob das wirklich Mädchen sind, die den Schutz, den wir bieten, wirklich auch brauchen.
Und ganz praktisch, wenn das jetzt ein Mädchen ist, das den Schutz braucht, wie bringen Sie das unauffällig in das Mädchenhaus?
Mhm. Also wir machen am Telefon einen Ort ab, wo wir uns treffen, in Zürich, an einem Ort. Wir sagen also nicht am Telefon direkt die direkte Adresse, sondern machen dort ab, holen das Mädchen ab dort und bringen sie dann ins Mädchenhaus. Und dann tun wir vom Mädchen wirklich auch einen Vertrag unterschreiben lassen, wo sie die Geheimhaltung von dieser Adresse muss unterschreiben. Da legen wir sehr Wert drauf, zum Schutz von den Mädchen und auch der Mitarbeiterinnen.
Und wenn so ein Mädchen zum Schutz in dieser Situation, in dieser Betreuungssituation, wo sie ist, in dieser Gewaltsituation, zu Ihnen kommt, wen müssen Sie denn informieren? Ist das ganz geheim oder gibt es bestimmte Schritte, die Sie dann unternehmen müssen?
Ja, wir müssen, also bei minderjährigen Mädchen, müssen wir innerhalb von 24 Stunden auch die Eltern informieren. Informieren nicht, dass sie im Mädchenhaus sind, sondern dass sie in einer sozialen Institution sind, in Sicherheit, und ihnen sagen, dass sich Behörden dann, oft die Vormundschaftsbehörden oder einfach Sozialzentren, in den kommenden Tagen bei ihnen wird melden.
Also die informieren Sie dann auch gerade?
Genau. Ja, das ist dann im zweiten Schritt. Genau. Die Sozialzentren und Vormundschaftsbehörden, weil wir ja einerseits für die Finanzierung, aber andererseits eben auch wegen der zivilrechtlichen Grundlagen.
Und eben gerade Mädchen, die jetzt flüchten, weil sie sollten zwangsverheiratet werden. Was gibt es da für Reaktionen? Werden sie dann auch bedroht als Institution oder die Mädchen kommen weiter Drohungen über?
Ja, zum Teil ist es natürlich schon so, dass die Mädchen je nachdem halt telefonisch weiter Bedrohungen bekommen. Sie müssen dann zum Teil die SIM-Karten wechseln, um die Telefon zu stoppen. Es kann sein, dass am Anfang ein Mädchen nicht weiter kann ihre Lehre oder ihre Schule gehen kann. Aus Betreuungsgründen, dass wir zuerst schauen müssen, wie sieht das aus, wird sie dort in Ruhe gelassen oder allenfalls muss das Mädchen dann die Schule wechseln, muss eine neue Lehrstelle suchen. Wie? Und wir haben es auch schon gehabt, dass Eltern herausgefunden haben, wo das Mädchenhaus ist und auch mal vor der Tür gestanden sind. Das gibt es auch ab und zu mal.
Wie sind denn die Mädchen betreut? Die kommen ja aus einer Gewaltsituation, sind zum Teil traumatisiert. Wie sind die bei Ihnen betreut im Mädchenhaus?
Ja, eben, wie schon gesagt, wir haben einen 24-Stunden-Betrieb. Es ist also Tag und Nacht eine Sozialpädagogin dort, zwei Frauen. Eigentlich ist es zuerst ein normaler Alltag. Die Mädchen gehen eben, wie schon gesagt, wenn immer möglich, in die Schule. Die gehen, also stehen am Morgen auf, essen zum Morgen und gehen zum Haus aus, kommen allenfalls zum Mittag zurück. Die Mädchen, die sind auch eingetragen, um selber kochen und einkaufen. Und eben am Abend geht es dann halt auch um Hausaufgaben machen, um miteinander irgendwie Aktivitäten zu machen, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Das ist so der normale Alltag.
Und also die haben auch Ausgang?
Die haben auch Ausgang, also eben je nach Betreuungssituation, je nach Alter halt auch, mehr oder weniger. Aber natürlich, die haben auch Ausgang. Und was wir eben auch anbieten, ist, wir haben ein Hauptpersonenbezugssystem. Das heisst, eine Teamfrau von uns ist immer Bezugsperson von einem Mädchen. Und wir führen dann wöchentlich oder regelmäßig Gespräche mit diesen Mädchen, um zu schauen, wie geht es weiter, wie ist ihre aktuelle Situation.
Das ist ja nur eine Übergangslösung, wo sie einfach so 3 Monate lang maximal so einen Schutz können bieten. Was versucht man für Lösungen anzubringen oder was für Lösungen sind möglich in dieser Zeit?
Ja, eben, es ist maximal 3 Monate, wo die Mädchen bei uns sind. Das ist natürlich eine kurze Zeit, oft. In dieser Zeit tun wir halt zuerst eben die Situation mal klären im Moment, mit den Sozialzentren und schaut, was ist weiter angesetzt. Zum Teil gehen die Mädchen auch wieder heim, da braucht es wirklich nur Gespräche mit der Familie auch, um zu schauen, wie geht es besser daheim, wie können die Mädchen auch wieder heimgehen. Und wenn das nicht möglich ist, dann schauen wir mit den Sozialzentren zusammen, wo können die Mädchen platziert werden, wo können die weiterhin wohnen nach diesen 3 Monaten.
Und Ihre Haltung, Karin Eberhard, vom Mädchenhaus aus ist ganz quasi sympathisch für die Mädchen. Also Sie verstärken denen Ihre Stimme.
Ganz genau, ja. Das ist unsere Grundhaltung. Wir arbeiten mit der Grundhaltung feministischer Mädchenarbeit. Das heisst wirklich, wir stellen die Interessen des Mädchen ins Zentrum und unterstützen ihre Interessen.
Wer zahlt Ihre Arbeit?
Wir sind so mit 3 Bereichen eigentlich abgesichert finanziell. Einerseits sind das Subventionsbeiträge vom Kanton Zürich, von der Justizdirektion Zürich und vom Bundesamt für Justiz. Dann der zweite Bereich, das sind Versorgerbeiträge von den Gemeinden, wo die Mädchen herkommen, und von der Opferhilfe. Und der dritte Bereich, der eben auch nicht zu unterschätzen ist, sind Spenden von Privatpersonen oder auch Stiftungen.
Jetzt habe ich so die Schlagzeilen aus den letzten Jahren über das Mädchenhaus angeschaut. Das ist meistens, wenn der Jahresbericht kommt, heisst, etwa 50 haben wir aufnehmen und fast gleich viel haben wir müssen abweisen. Was passiert mit denen?
Ja, das ist leider wirklich so. Wir sind immer gross, hoch ausgelastet. Wir haben eine hohe Auslastung, fast 80%, was für eine Kriseninterventionsstelle sehr hoch ist. Das heisst eben leider, wir müssen häufig Mädchen abweisen. Wir versuchen immer, die Mädchen halt in eine andere Institution zu verweisen, sei das zum Schlupfhaus oder eben je nach Kanton, wo sie herkommen, in eine andere Kriseninterventionsinstitution. Aber zum Teil müssen wir die Mädchen halt einfach auch abweisen oder können ihnen vielleicht eine ambulante Beratung anbieten oder allenfalls auch wegen der Pensionen mal finanzieren, einfach, dass sie mal eine Nacht nehmen sind.
Gibt es denn keine Möglichkeit, jetzt das Mädchenhaus zu erweitern, wenn das so ein grosses Bedürfnis ist?
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das ist etwas, was wir uns längerfristig schon überlegen. Und was ich auch höre von anderen Frauenhäusern, wo das ein Bedarf ist, wo die probieren, vielleicht so etwas aufzutun.
Was ist denn der Unterschied? Sie haben das Schlupfhaus erwähnt. Was ist der Unterschied zum Schlupfhaus, wo ja auch Kinder in Betreuungssituationen hin können?
Genau, Schlupfhaus ist auch eine Kriseninterventionsinstitution in Zürich. Sie haben ein bisschen jüngere Mädchen und Buben, 12 bis 18, bei ihnen. Und die Thematik, wir probieren ein bisschen zu differenzieren, dass bei uns wirklich die bedrohten Mädchen junge Frauen sind, mit Thema Gewalt in der Familie. Und im Schlupfhaus zum Teil hat vermehrt Jugendliche mit so Ablösungsthematik, wo man wirklich, der Schlupfhaus macht auch Elternarbeit, wo vielleicht wirklich mehr auch in der Familie geschaffen werden kann.
15 Jahre Mädchen aus Karin Eberhard, wo liegen die Herausforderungen im Moment für Sie?
Ja, die Herausforderung ist schon mal, wie wir angesprochen haben, eben die hohe Belastung, oder, ja, dass wir immer wieder mit Mädchen abweisen, jetzt müssen wir schauen, wie könnten wir uns erweitern. Das ist sicher ein Teil. Ein anderer Teil, den wir seit ein paar Jahren anbieten, ist unsere interne Tagesstruktur für Mädchen, die eben keine eigene Tagesstruktur haben oder eben aus Betreuungssituation die verlieren. Diese Tagesstruktur haben wir bis jetzt finanziert über Spenden. Und da müssen wir schauen, wie können wir das weiter tragen, weiter finanzieren, dass wir das wirklich fest verankern können.
Karin Eberhard, Co-Leiterin vom Mädchenhaus Zürich. Eher traurigen Hintergrund von seiner Arbeit zum Trotz feiern das Mädchenhaus heute Abend seinen 15. Geburtstag mit einem Fest. Ab 8:30 im Stall 6 vom Theaterhaus Gessnerallee. Das Interview zum Nachlesen und einen Link zur Internetseite vom Mädchenhaus gibt es auf regionaljournal.ch.
Regional diagonal die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. An der Uni Basel brodelt es. Die Studenten besetzen die Aula. Oder Basler Soziologieprofessor Uli Metter überkommt als Alt-68er nostalgische Gefühle dabei. Ihr Fußballakademie zu Emmen jubelt es. U16-Spieler sind beeindruckt vom Erfolg der U17-Schüttler und träumen selber vom grossen Auftritt. Und auf vielen Bauernhöfen scheren es. Vor dem Winter müssen die Kühe zum Coiffeur. Wir berichten von einem Team im Berner Oberland, das das Scheren als regionalen Wirtschaftszweig entdeckt hat. Mehr zu diesen Themen morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1 Regional Diagonal.
Auch in der Region Zürich Schaffhausen ist das Wetter heute mild und sonnig geworden. Müsse sich über das Wochenende entwickeln, sagt Felix Blumer von SF Meteo in der Regionalprognose.
Am Abend und in der Nacht haben wir über unsere Region verbreitet Wolkenfelder und im Verlauf der Nacht wird es teilweise auch klar. Das heisst, morgen Morgen liegen vereinzelt Nebelfelder, das vor allem im Unterland und der Tour entlang, die lösen sich aber relativ schnell einmal auf. Tagsüber haben wir dann ausgedehnte Wolkenfelder und es gibt nur milchigen Sonnenschein. Dazu bläst im Oberland dann auch Föhn. Am Abend und in der Nacht kommt vom Aargau her Regen auf. Morgen Morgen zeigt das Thermometer ungefähr 6 Grad, am Nachmittag allgemein dann etwa 13 Grad und ganz ähnlich sind Temperaturen auf den Höhenzügen vom Oberland, dort werden etwa 12 Grad gemessen. Am Sonntag haben wir vor allem Richtung Oberland und Richtung Seedamm am Morgen noch ein paar Tröpfe, sonst ist es dann meistens trocken, der Tag durch wechselt sich dichtere Wolken und kurze sonnige Abschnitte ab. Die Temperaturen liegen am Sonntagnachmittag rund um Zürich um bei rund 11 Grad.
Jetzt denn gar gibt's auf DRS1 Aktuelles und Hintergründe aus dem In- und Ausland im Echo der Zeit. Vorher noch mal das Wichtigste aus der Region. Der Verkehr auf der Autobahn A4 durch das Knonauer Amt rollt. Am Nachmittag um 2 ist die Spur Richtung Zug und Luzern für den Verkehr freigegeben worden. Eine halbe Stunde später auch die Spur Richtung Zürich. Über den Mittag hat es bei der neuen Raststätte Zaffoltern am Albis eine Eröffnungsfeier mit glatten Gästen aus Politik und Wirtschaft gegeben für das neue Strassenstück. Die Verkehrsplaner rechnen damit, dass auf der neuen Autobahn jeden Tag über 50'000 Fahrzeuge durchs Knonauer Amt rollen. Patientinnen und Patienten müssen bald mehr für die Pflege zahlen. Das bestimmt das neue Bundesgesetz zur Pflegefinanzierung, das ab nächsten Sommer gilt. Wie viel mehr, das muss der Kanton entscheiden und der Zürcher Regierungsrat will seinen Spielraum voll ausnutzen, also Pflegepatienten maximal belasten. Die Anpassung vom Gesundheitsgesetz ist heute in die Vernehmlassung gegangen und kommt dann im Frühling in den Zürcher Kantonsrat. Schon wieder ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Tankstellenshop, das mal zu Schlieren. Der Täter ist heute Morgen früh mit 1'000 Franken und etwa 30 Millionen losgeflüchtet. Ähnliche Überfall hat es diese Woche schon an anderen Orten im Kanton Zürich gegeben. Die Polizei ermittelt darum auch, ob ein Zusammenhang besteht. Regionaljournal Zürich-Schaffhausen am Freitag. Unsere Sendungen können Sie im Internet nachlesen und die Abendsendung auch als Podcast abladen auf regionaljournal.ch. Redaktion der Sendung heute Roger Steinemann, Moderation Oliver Futter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.